Gruppengesänge, Aufbaustimmung, russische Pop-Elemente. Das Lied »Sag mir, wo du stehst« von der Gruppe Oktoberclub stammt aus meiner DDR-Vergangenheit.
Shalom und Sozialismus, immer bereit. Israelisch-ostdeutsche Verwicklungen und Verwirrungen. Ein Feature von Charlotte Misselwitz.
Das Studio hat ein kleines quadratisches Fenster, durch das man über eine Steinmauer auf grau-weiß schimmernde Stadthügel sieht. Jerusalem, Radio Kol HaShalom, übersetzt alles für den Frieden. Mit Yossi, dem israelischen DJ, bin ich befreundet. Er hat mich ins Studio mitgenommen. Hier moderierte er im Februar 2011 die Sendung »Das deutsche revolutionäre Lied«. Die Moorsoldaten, Ernst Busch-Lieder, Wolf Biermann. Bei den plumperen Propagandaliedern muss Yossi unter den großen Kopfhörern grinsen. Er sei mit zionistischen Liedern groß geworden, hat er erklärt. Deren Sprache, das Hebräische, ist weit entfernt vom Deutschen. Ebenso weit wie die DDR von Israel. Gibt es etwas Gemeinsames? Nach der Sendung sitzen Yossi und ich im Computerraum des Radios. Er klickt sich durch YouTube.
So, ich würde sagen, was bei uns in den Liedern gibt, was wirklich so musikalisch genannt ist, ist natürlich dieser sehr starke russische, slawische Einfluss, die dann ein bisschen arabisiert wird. Nur ein bisschen, nur ein Touch.
Ich wurde für den Frieden geboren. Dieses Lied wurde durch eine Armeeband in Israel berühmt. Damals, Mitte der 80er Jahre, war Yossi höchstens rhythmisch dazu auf dem Fußboden herumgekrabbelt. Yossi Hakatan, Yossi der Kleine. Er sieht immer noch ein bisschen niedlich aus, mit seinen braunen, kurzen Wuschelhaaren, den lebhaften, blauen Augen. Yossi lebt jetzt schon seit 4 Jahren in Berlin. Er ist einer der fast 8000 jungen Israelis in der Stadt. Er studiert Musikwissenschaft an der Humboldt-Universität. Umgekehrt habe ich Anfang 30, wie mehr als 1000 junge Deutsche mit einem Stipendium für Auslandsjournalismus, 2006 ein Jahr in Tel Aviv gelebt. Als in der DDR Geborene kenne ich das merkwürdige Gefühl, mich in Israel nicht unbedingt fremd zu fühlen. Ich weiß sofort, was Yossi mit den russischen Einflüssen meint. Wir haben ähnliche musikalische Kleinkinderinnerungen und ähnliche Erfahrungen in der Schule gemacht. Bei »Sag mir, wo du stehst« hatte ich damals überlegt, ob ich nicht doch gegen den Willen meiner Eltern den Pionieren beitrete. Bei »Noladiti LeShalom« wollte Yossi Soldat werden.
Irgendwie, die Yossi liebt, gut ist, klar. Das ist interessant, auch mit dem Oktoberclub. Sie sagen das ganz klar, es gibt keinen Frieden. Unser Frieden ist was ein bisschen anderes. Unsere Freiheit ist was ein bisschen anderes. Wo ist die Freiheit? Und in Israel, es gibt ein Mythos, man muss das irgendwie aufbringen. So. Hier ist alles so, es klingt wie so ein ganz langweiliges Buch eigentlich.
Ja, aber das ist auch so oft so leeres Gerede da gewesen.
Es ist immer leeres Gerede, natürlich. Aber ich meine, die leeres Gerede in Israel verdeckt und verschleiert. Und in der DDR war das, wir sind gut. Was nicht gut bei uns ist, ja, wir haben auch unsere Probleme natürlich, aber wir werden darüber dann darüber sprechen und... Aber das meine ich so, in der DDR war das immer so ein pädagogisches, ja, ganz paternalistisch auch, aber pädagogischer versucht immer zu erklären, das machen wir jetzt so und so wie eine Hochschullehrerin.
Ich glaube, was ich mitgekriegt habe, war, dass wir hier eine bessere Gesellschaft aufbauen wollten. Und das ist in der Schule, da war immer der Sozialismus oder die sozialistische Teilen von diesem Ethos präsent. Von den Gruppentanzen und die ganze Loben zum Kibbutz und zu diesem Aliyah Rishona, Aliyah Shnia, die zweite und dritte Migrationswelle, diese Sozialisten, die kamen hier und sie haben so viel von ihnen gegeben, haben dieses Land aufgebaut und so weiter und so fort.
הנוער העובד והלומד של תנועת הפועלים נשא את הדגל האדום בגאווה ובפיו השיר
Unsere Herzen glühen, wenn der Pflug die Erde furcht, liest die Moderatorin. Diesen Film aus den frühen Tagen des Staates Israel sah ich letztens im Kino zusammen mit einer ostdeutschen Freundin. Und als die jungen Männer und Frauen nach stundenlanger Plackerei unter gleißender Sonne in ihrer Pause euphorisch zu tanzen begannen, kicherten wir wissend. Ja, ja, im Arbeiter- und Bauernstaat macht Arbeit nie müde.
Und nachdem die erste Kiefer in den Sand gefallen ist, geht die Arbeit sofort los. Ein Traktor wühlt sich durch die junge Schonung hindurch und hinter seiner Spur, da bleiben die Bäume entwurzelt zurück. So wird die Arbeit hier im Hüttenkombinat Ost begonnen.
Es finden sich andere kleine Parallelen. Jossi wurde für den Eintritt in die Armee, ebenso wie Kinder in der DDR für die NVA, durch die Pionierorganisation vorbereitet. Hatzufim heißen diese Pioniere in Israel.
Ich war in den Scouts. Es ist aber in der Tradition von der israelischen Jugendbewegung. Man hat diese zweimal in der Woche, man trifft sich in der Gruppe in seinem Alter und wir hatten hier oben gehen, so Hände hoch, Hände runter. Ne? Da es gab die Fahne und so, wir saßen, so, wir waren im Dreien. Mit den Uniformen natürlich. Nicht die blaue, wie die sozialistische Jugendbewegungen in Israel, sondern Haki. Gingen wir mit unserer Gruppe, so Gleichartige und ein Führer, ein Gruppenführer. Und hatten eine Gruppensammlung für 2 Stunden, die Spiele und auch ideologische oder politische Inhalt uns vermitteln sollte. Warum man putzen soll oder warum man ein guter Bürger sein soll oder warum man ein guter Soldat sein soll. Ich war 10.
Zur Meldung an die Vorsitzende der Pionierorganisation Ernst Thälmann. Augen rechts!
In der DDR gab es nur 2 Organisationen. Die Jungpioniere mit dem blauen Halstuch und wenn man älter wurde, die Thälmann-Pioniere mit dem roten Halstuch.
Es meldet Thälmann-Pionier Thomas Grafe.
Danke.
In Israel gibt es mehr Vereine, auch einige ohne sozialistischen Hintergrund. Sie heißen Beitar, Ariel, Pnei Akiva, die jungen Kommunisten, junge Zionisten etc. Hashomer Hatzair ist die größte sozialistische Jugendorganisation mit 14.000 Mitgliedern im Lande. Man erkennt ihre Gruppen an den tiefblauen Hemden.
Thälmann-Pioniere, ich grüße euch mit unserem Gruß. Für Frieden und Sozialismus, seid bereit!
Israelische Jugendorganisationen, jeweils nach politischer Ausrichtung, zelebrieren ihre Feiertage am 8. Mai, dem Arbeitertag, oder am 7. Oktober, dem Gründungstag der Republik. Sie begehen den Unabhängigkeitstag oder den Holocausttag, Yom HaShoah, mit einem festen Zeremoniell. Und es gibt auch einen Tekes, zu Deutsch Appell.
Wir haben den Tekes Yom HaShoah und da ziehen wir uns also mit Hosen oder schwarze Hosen oder blaue Hosen und weiße Shirts. Und es kann auch keine Schulkleidung sein, aber ein T-Shirt und eine Hose muss es sein. Die T-Shirts müssen weiß sein und die Hosen oder blau oder schwarz. Das sind so traurige Tage und kommt man nicht mit gelben Hosen, weil gelb ist so fröhlich.
Wenn die Sirene zu heulen beginnt, muss Rona jedes Jahr beim Appell minutenlang stillstehen. Doch Uniformen und Ansprachen sind der 8-Jährigen nicht so wichtig, erzählt sie mir in ihrem Kinderzimmer in Tel Aviv. Ihr Vater ist Israeli, ihre Mutter eine Deutsche aus Erfurt.
Wenn wir die Fahne runternehmen, da sind wir traurig. Also, ich mag die Fahne, ich mag sie, aber so toll finde ich sie jetzt auch nicht.
Dieses Fahnenlied konnte ich auswendig, bis zur letzten Strophe. Bei der Erinnerung an Fahnenappell und Gesang wird mir ein wenig unbehaglich zumute. Grit Schorch, eine Freundin, fast eine Generation älter als ich und auch in der DDR geboren, erzählt mir von Verfolgungsgefühlen, die sie in Israel manchmal befallen.
Ja, und dann kam Yom HaShoah und am Ulpan gab es eben, halt eben diesen großen Tekes, also Zeremonie. Und da hatte ich das Gefühl, ich bin in einem DDR-Film.
Grit Schorch ist Dozentin für jüdische Studien und hat 2 Jahre in Israel gelebt und studiert. Sie hat in der Sprachschule Ulpan Hebräisch gelernt.
bei uns kamen dann eben ehemalige KZ-Insassen, Kommunisten und haben über ihre Sachen erzählt, über ihre schrecklichen Erlebnisse während der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und als Pendant war in dem Ulpan eingeladen ein italienischer Überlebender, der natürlich in Israel lebte und der seine Lebensgeschichte dort erzählt hat. Und das natürlich umrahmt mit Gedichten und bestimmten Repertoiren, Liedern, die gesungen wurden. Ich war eines Teils aus dieser Ambivalenz heraus, die sich mit der Lehrerin entwickelt hatte, die das so sensibel aufgenommen hatte, sodass ich mir gar nicht sicher war, ob ich an Yom HaShoah überhaupt hingehe, weil ich sozusagen das Gedenken vielleicht störe, allein durch meine Anwesenheit. Dann sozusagen gekreuzt diese Ambivalenz mit diesem DDR-Vergleich, in dem ich mich dann auch nochmal schlecht gefühlt habe, weil ich eigentlich zu DDR-Zeiten dann hinten in der letzten Reihe gestanden hätte und Witze gemacht hätte und gelacht hätte. Ja.
Der deutschen Arbeiterklasse Ernst Dehlmann.
Die kleine Rona muss man sich auf dem Kiesplatz hinterm Schulgarten vorstellen. Die Klassen stehen im Halbkreis angeordnet. Rona trägt brav den Hut gegen die Sonne, den einzupacken die Lehrerin alle ermahnt hatte. Und dann singt sie die Hatikva, die israelische Nationalhymne.
Nee, Tikva will ich auf keinen Fall jetzt. Ist das eigentlich nicht so schlimm?
Ja, musikalisch.
Musikalisch ist es schön, musikalisch ist es geklaut. Musikalisch ist ein ungarisches Volkslied, das, oder rumänisches oder tschechisches. Und das wurde eigentlich von Smetana schon komponiert.
Auch in der Radiostation, wo Jossi ein zweimonatiges Auslandspraktikum macht, kommen wir bei der Hatikva an, beziehungsweise bei ihrem ostdeutschen Pendant. Jossi hat mit der DDR-Hymne weniger Probleme als ich. Beide Hymnen sprechen von Hoffnung, Glück und Frieden. Ich ziehe das romantisch-traurige Moll der Hatikva dem Marschcharakter der DDR-Hymne vor. Jossi sitzt auf einem abgesessenen Bürostuhl und blickt ein wenig missmutig aus dem Fenster. Er schaut über die gegenüberliegende Steinmauer, über die Jerusalemer Berge hinweg. Hier ist er aufgewachsen. Vielleicht vertragen wir Traditionelles besser beim anderen.
Also es gibt zwei Projekte, die gegen Deutschland gegründet wurden, und das sind die DDR und Israel.
Diesen Satz hatte Jossi schon einmal zu mir gesagt. Da waren wir für ein Wochenende in einem Landhaus im tiefsten Mecklenburg. Damals versuchten diese Worte einen unbestimmten Einfall zu formulieren, ein diffuses Gefühl von einer noch undurchschauten Verbindung. Jetzt sind wir in Jerusalem und versuchen, dieser verwirrenden Idee auf den Grund zu kommen. Welche kulturellen Ähnlichkeiten lassen sich finden? Welche historischen Parallelen, welche gemeinsamen Wurzeln aus der Tradition der europäischen Arbeiterbewegung? Dabei waren Israel und die DDR alles andere als politische Freunde. Israel mit dem imperialistischen Feind verbunden, die DDR ein Unterstützer der Palästinenser. Beide Staaten wurden vor rund 60 Jahren gegründet. Beide waren zunächst eng mit den Traditionen der Arbeiterbewegung verbunden. Sie schrieben sich Gleichheit, Brüderlichkeit, Frieden und Sozialismus auf die Fahnen. Aber Berlin liegt nicht am Meer. Tel Aviv schon. Heizungsgeräusche wie diese gibt es nur in Berliner Zimmern. Auf den Straßen von Tel Aviv hört man die Klimaanlage noch im November. Ob Kapuzen- oder T-Shirt-Wetter, die Allenby-Straße in Tel Aviv klingt nicht viel anders als Hauptstraßen in Berlin, London oder New York. Von der Allenby-Straße breche ich mit Thomas zum Kibbutz seiner Eltern auf. Das 400-Seelen-Dorf liegt im Norden Israels. 280 dieser ländlichen Kollektivsiedlungen gibt es in Israel noch. Dort teilen die Mitglieder ihre Gehälter, Entscheidungen werden in den Gruppenräten getroffen, in denen Frauen und Männer gleich stark vertreten sind. Das Auto schlängelt sich über einen grünen Hügel, an sandsteinhellen, spitzdachverdeckten Häusern vorbei. Im Abendlicht erscheint vor uns die Atmosphäre eines guten Lebens ohne Luxus. Verlassenes Kinderspielzeug und Wirtschaftsgeräte in kleinen Vorgärten. Sofas auf den Holzveranden zeigen Sinn für Nutzen und Gemütlichkeit. Der Kibbutz Bakay.
Das heißt so viel wie Morgenstern. Rumänen haben ihn gegründet.
Ich habe Thomas 2007 kennengelernt. Damals hatte ich ihn wegen der Demonstration gegen die israelische Mauer interviewt. Er gehört seither auch zu meinem Freundeskreis in Israel. Wir gehen auf das Haus seiner Eltern zu. Es ist aus der zweiten Bauphase, den 70er Jahren, nicht aus dem Gründungsjahr 1949. Vor mehr als 15 Jahren verließ Thomas den Kibbutz, um in den USA zu studieren, und heute arbeitet er als Mathematiker an einem Forschungsinstitut.
When I was young, I found it very isolated. It's a small community. It's away from the cities. We didn't have television.
Als ich jung war, fand ich die Kommune sehr isoliert. Sie ist klein, weit weg von der Stadt, kein Fernsehen.
I hated being so isolated and I felt trapped.
Ich habe diese Isolation gehasst, fühlte mich in der Falle. Ich denke, es wäre mir in anderen Gemeinschaften auch so gegangen. Mag sein, dass junge Leute hier große Freiheiten hatten. Trotzdem. Später, als ich politischer wurde, wurde die Tatsache, dass der Kibbutz eine abgegrenzte Gesellschaft ist, für mich untragbar. Und das sehe ich auch heute so.
Der Kibbutz ist eine segregierte Gesellschaft, just became intolerable. And that's my feeling now.
Die Familie von Thomas versammelt sich, um essen zu gehen. Die beiden Schwestern, deren kleine Kinder, der Vater, die Mutter werfen sich leichte Jacken über. Der Essensraum des Kibbutz Cheder Ochel liegt 300 Meter vom Haus entfernt. Es ist Freitag, 6:45, kurz vor dem großen Abendessen am Wochenende. Thomas Vater Zvi ist 74. Er erzählt gern vom Alltag im Kibbutz und hilft mir bei der Essensauswahl am Buffet. Die gebackenen Kartoffeln könne man mit Fisch kombinieren. Die Pasta mit den Hühnchenschenkeln vom Metalltablett. Am Ende hilft er mir, das gefährlich überfüllte Tablett zum Tisch zu tragen. Zvi war, bevor er mit seiner Frau 1967 in Israel einwanderte, Ingenieur in Detroit. 6 Jahre hat er die Küche vom Cheder Ochel organisiert.
At the time I thought there wasn't enough time in the world to get everything done every day.
Damals dachte ich immer, es ist nicht genug Zeit, alles an einem Tag zu schaffen. Es war eine Herausforderung. Und das Essen, es war umsonst. Und anders. Wir haben Gulasch gemacht, Pizza, Huhn. Und ja, es gab mal ein Kamel, aber ich hab's nicht reingeschmuggelt. Zu meiner Zeit war das Essen nicht koscher.
Ein bisschen erinnert mich der Kibbutz-Essenssaal hier an die Kantinen und Aulen in der DDR. Dort war das Essen einfach, manchmal sogar schlecht. Es war der Ort, an dem auch kulturelle Veranstaltungen stattfanden, wo das Gemeinschaftsgefühl gepflegt werden sollte, das so stark betonte Leben im Kollektiv.
The kibbutz was wonderful at the time. I thought there was dancing and singing.
Damals haben wir getanzt, gesungen, Freitag Schabbat, aber in säkularer Version. Wir haben alle zusammen das Brot gebrochen. Nach dem Essen wurde gemeinsam Geschirr gespült, die Tische weggeräumt. Und es gab ein Programm, das war ziemlich schmalzig. Manchmal gab es nur Spiele oder Rollschuhlaufen. Eine starke Gemeinschaft, die es genoss, zusammen zu sein.
It was a wonderful, wonderful, wonderful feeling. This was a very strong community that enjoyed being together.
Nach dem Essen gehen wir in das Haus der Familie zurück. Zvi setzt sich auf das Sofa der Holzveranda. 1967, vor mehr als 40 Jahren, verließ er mit seiner Frau Detroit.
I didn't want to be working very hard, making money for somebody else. Or being a manager who was doing his best to exploit the workers that he had working for him.
Ich wollte nicht ausgebeutet werden und auch andere nicht ausbeuten. Ich fand die gerechteste, eleganteste und beste Art, in einer Gemeinschaft zu leben, war, den erwirtschafteten Reichtum zu teilen. Das ging nur in einem Kibbutz. Ich war ein Sozialist voller Träume. Wir dachten, wir könnten die Probleme der Welt lösen, sie besser machen. Wunderbare Träume, viele Prinzipien.
Wonderful dreams and lots of principles.
Es geht mir gut. Wir bauen ein neues Viertel hier. Ja, es gibt Geld. Das ist der Wandel. Was soll man machen?
Shinui, der Wandel, die Veränderung. Zvi verwendet das Wort wie viele in Israel, schulterzuckend. In den Kibbuzim fand ein Wandel innerhalb der letzten 20 Jahre statt. Mittlerweile teilen viele Mitglieder ihre Gehälter nicht mehr. Diejenigen, die außerhalb des Kibbuz arbeiten, verdienen oft mehr. Überhaupt, klagt Zvi, jedwede Arbeit werde extra bezahlt. Selbst soziale oder kulturelle Aufgaben wie die Organisation des Abendprogramms im Cheder Ochel. Kibbuz Pakai hat damit begonnen, neue Häuser an Familien zu vermieten, die keine Mitglieder sind, die am sozial gehobenen Lebensstil teilnehmen, aber die strengen Regeln nicht übernehmen wollen. Und dass mittlerweile Araber oder afrikanische Migranten für Billiglöhne die Felder bestellen, hält Zvi für Verrat an der Gleichheitsidee.
A long time ago. If you were playing cards, there could be a reason for being thrown out of a kibbutz.
Anfangs wurde man rausgeschmissen aus dem Kibbutz, wenn man Karten spielte. Das war bourgeois. Und du gehörtest doch zur Arbeiterklasse. Arbeiter spielen nicht Karten. Das ist Zeit- und Geldverschwendung.
Das Kollektiv vertrat radikale Ideale, ob es nun um Klassen ging oder Frauen. Zvi spricht entspannt über die Prinzipien der Anfangsjahre. Und ich höre Zvi ebenso entspannt zu. Dabei fällt mir eine alte Episode wieder ein. Mir und meinem damaligen Freund fuhr vor fast 10 Jahren ein heftiger Schreck in die Glieder, als ein hochverehrter Medizinprofessor in Berlin rückblickend über den sowjetischen Reformer Gorbatschow sprach. Samuel Mitya Rapoport war damals schon 90. Als Kommunist und Jude war er 1952 aus den USA vor dem McCarthy-Terror geflohen und an die Ostberliner Humboldt-Universität gegangen. Gorbatschow war der Hoffnungsstern unserer Eltern, die für mehr Demokratie in der DDR kämpften. Aber Rapoport sagte, den Rauch seiner Havanna ausblasend, Gorbatschow war ein Verräter am Kommunismus. Wir waren sprachlos. Verrat am Kommunismus? Verrat an sozialistischen Idealen? Ich erzähle Zvi vom meistverpönten Satz der älteren DDR-Generation nach der Wiedervereinigung. War nicht alles schlecht am Sozialismus? Und Zvi nickt nachdrücklich. Hier ist es gut, Brüder. Hier lassen wir uns nieder, heißt es im Lied. Thomas führt durch den Kibbutz. Wir laufen an den Kinderhäusern vorbei. Je eines für die Kleinen, die Mittleren, die Großen. Thomas hat einmal in jedem von ihnen gewohnt. Nachmittags sah er seine Eltern für ein paar Stunden. Thomas führt mich zu einem großen Haus, gleich neben dem Schwimmbecken. Das ist das arabische Haus? Es ist sehr schön. War der Besitzer reich?
Ein Reicher und die Bediensteten, die hier, glaube ich, in Hütten lebten.
Da wurde also ein Kapitalist aus seinem Haus geworfen?
Ich bin sicher, sie fanden eine sozialistische Erklärung. Sie hätten jede Ausrede benutzt. Der Typ oder seine Familie leben noch.
Also Enteignung. Das gab es in der DDR auch. Und die Kapitalisten waren sehr wütend. Aber mir tut das nicht so leid.
Wenn das wegen der Klassenzugehörigkeit passierte, ist das eine Sache. Aber die Bauern hier waren ärmer als die Juden, die sie rausschmissen.
Ja, die Bauern hier wurden nicht befreit.
Okay, that's where the story no longer works.
Hier funktioniert die Geschichte nicht mehr. Schräg unter uns sind die Fenster und Türen des arabischen Hauses zugemauert. Als Israel 1948 gegründet wurde, begann für die Palästinenser, was sie Nakba nennen, die Katastrophe, die Vertreibung Hunderttausende von ihrem Land.
I think maybe that's the sort of message I kept absorbing.
Ich glaube, ich habe diese Botschaft verinnerlicht. Das ist nicht das Zentrum der Welt. Das hier ist weit weg vom Zentrum der Welt.
Wir haben auch immer von den USA geträumt, vom Westfernsehen.
All the kibbutzim were kind of socialist, but some were more pro-Soviet.
Alle Kibbutzim waren sozialistisch. Einige pro-sowjetisch, andere mehr antisowjetisch. In meinem Text schrieb ich, dass dieser neue sozialistische Mensch überall sehr ähnlich ist. Die Menschen der russischen Revolution, der DDR, unterscheiden sich nicht so sehr von der zionistischen Bewegung. Ihre Ideale sind nicht sehr verschieden, auch ihre Psychologie nicht.
Ofri Ilani ist ein vielgelesener Blogger in Israel. Der 31-jährige Doktorand wuchs in einem der Hashomer Hatzair-Kibbutzim auf, die mit der sozialistischen Jugendbewegung verbunden sind. Seit er eine Zeit in Deutschland studiert hat, drehen sich seine Essays und Kolumnen immer wieder um die Ähnlichkeiten zwischen Ostdeutschen und Israelis, die aus den Kibbutzim kommen.
This political project is forging some kind of a soul, some kind of a personality.
Das politische Projekt formt eine besondere Seele, eine Persönlichkeit. Obwohl im dritten Jahrtausend die Kibbutzim verschwinden und nur noch eine schwache Rolle in der Gesellschaft spielen, erkennt man einen Kibbutznik sofort. Es ist die sozialistische Seele, sein einfaches Auftreten. Nicht, weil wir arm sind. Es sind Menschen, die nicht wissen, wie man sich städtisch kleidet, die ganz einfache Schuhe oder Arbeitshosen tragen, auch wenn sie nicht im Kibbutz leben. Zum Beispiel beim Essen oder Trinken. Im Kibbutz isst man zusammen einfaches sozialistisches Essen und trinkt schlechten Kaffee. Wir machen uns nichts aus der Qualität von Kaffee. Das ist Teil dieser Persönlichkeit.
Bei jedem Schluck Kaffee, den Ofri vor unserem Gespräch gebraut hatte, bleiben mir schlecht gemahlene Körner im Mund hängen. Yossi, fällt mir jetzt ein, hatte ähnliche Ansichten über die Ossis geäußert.
Ossis sind die, die immer noch ein bisschen berlinerisch sprechen, die ganz klar nicht denken, dass die DDR nur schlecht war. Ja, so ganz oft kann ich mit so Ossis irgendwie fühlen, dass es ein Ossi ist. Aber ich finde Ossis einfach weniger bürgerlich. Sie haben nicht die bürgerliche Erziehung. Eine bürgerliche Erziehung, wie man genau essen soll, wie man genau sich verhalten soll in so in bürgerlichen Ecken. So auch wenn sie schon ein Teil von der Elite sind, intellektuell, gut verdient und so weiter, fällt ihnen ein bisschen von diesem französischen, englischen Touch, die in Westdeutschland vielleicht viel mehr präsent ist.
Ossis und Israelis haben keine Manieren. Wir kleiden uns schlecht, wir benehmen uns schlecht, wir essen schlecht, wir sind verschworen. Es steht nicht gut um unseren Ruf.
Those two groups are actually some kind of a refugees.
Diese zwei Gruppen sind Flüchtlinge der sozialistischen Bewegung, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts blühte.
Thomas, der Mathematiker, bedauert, dass seit den 80er Jahren die Gewerkschaft und die Arbeitspartei in Israel an Macht verloren und die liberalen und konservativen Parteien immer stärker wurden. Aber schlimmer als den Verlust des sozialistischen Gleichheitsdenkens findet er die fehlende Umsetzung des zweiten zentralen Begriffes, und zwar von Anfang an, den Frieden. Thomas erzählt mir von der Verleugnung des palästinensischen Leidens in seiner Kindheit. Heute organisiert er Demonstrationen gegen die Mauer, die Israel in der Westbank gebaut hat. Jeden Freitag machen in verschiedenen Dörfern in der Westbank mitunter mehrere hundert, an anderen Orten nur ein paar Dutzend Menschen, Israelis und Araber, auf die Landnahme durch ihren Bau aufmerksam. 12% des palästinensischen Bodens macht das in der Zwischenzeit schon aus.
Did we tell you about the secret base? Across the street from the kibbutz.
Habe ich dir von der Geheimstation auf der anderen Seite vom Kibbutz erzählt? Erst war es ein Gerücht, dann hat es die Zeitung Haaretz veröffentlicht. Der Staat hält dort Menschen fest.
Ähnlich wie die Stasi nächtliche Razzien zum Beispiel in Buchläden durchführte, wo sie Druckerpressen für illegale Flugblätter vermutete, die auf ungewisse Zeiten Menschen festnahm, sie verhörte oder bespitzelte, so erleben die Palästinenser den Inlandsgeheimdienst Shabak. Das betrifft die fast 20% Palästinenser mit israelischem Pass ebenso wie die Palästinenser in der Westbank. Jüdische Aktivisten wie Thomas sind weniger hart betroffen.
Maybe we'll all be shocked one day if the files are ever open. Maybe we'll all be shocked at what.
Vielleicht sind wir eines Tages, wenn die Akten geöffnet werden, alle schockiert darüber, wie viel sie doch getan haben. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Stasi und Shabak. Shabak ist 20 Jahre weiter. Allein mit ihren Computern sind die 100-mal effektiver als die Stasi. Und jeder Typ bei Facebook weiß weit mehr, als die Stasi je wusste.
With Facebook knows more about the rest of the people than the Stasi ever did.
Es kam einfach dazu, dass manchmal die Geheimdienste uns versucht hat aufzuhalten, schon in Tel Aviv. Das machen sie eigentlich nicht so oft, aber deswegen publizieren wir auch nicht, wo wir uns treffen.
Meine Eltern waren in den 80er Jahren auch in der Friedensbewegung der DDR engagiert. Da war ich noch ein Kind. Wie gründlich sie bespitzelt und beobachtet wurden, haben sie allerdings erst in den 90er Jahren erfahren, nachdem sie Einsicht in ihre Stasi-Akten nehmen konnten. Wenn er auf Besuch in Israel ist, fährt auch Yossi zu den Demonstrationen gegen die Mauer.
Sie kennen schon unsere Autos oder einige von unseren Autos. Es kann auch ganz oft dazu kommen, dass wir einfach aufgehalten werden und aussteigen, eine andere Taxi nehmen müssen oder durch die Berge ein bisschen laufen.
In Bilin angekommen, steige ich aus dem Auto und denke dann doch, ich bin in den 80ern. Direkt vor uns wird ein Plakat aufgerollt. Darauf sind zwei schwarze Figuren gedruckt, die eine Waffe wegwerfen. Das Plakat ist von der Organisation Combatants for Peace. Aber exakt dieselbe Grafik war als kleines Abzeichen zu Zeiten des Kalten Krieges auf den Parker meines Vaters genäht. In Berlin versammeln sich jüdische Israelis und ausländische Unterstützer, um zusammen mit den arabischen Einwohnern gegen die Landnahme von fast 60% des palästinensischen Agrarlandes zu protestieren. Es ist Mittag und vor dem weiß-schwarzen Moscheebau im Zentrum des Dorfes steht eine Gruppe jüdischer Israelis, die Sonnenbrille auf der Nase, die Wasserflasche am Rucksack befestigt, in Jeans und festen Schuhen. Viele der Israelis waren schon oft in Berlin. Yaron, 33, ist Journalist, Redakteur bei der linksliberalen Tageszeitung Haaretz.
I went to Berlin and I watched the wall and it's so tiny.
Als ich nach Berlin kam und die Mauer sah, fiel mir auf, sie ist so klein. Unsere ist 2 bis 3 Mal so hoch. Israelis fahren nach Berlin, um die Mauer zu sehen und kaufen einen Stein. Aber wir haben eine bessere für den Preis eines Tickets nach Jerusalem. Und so habe ich begriffen, was das für ein riesiges Projekt ist und wie die Leute hier das gar nicht zur Kenntnis nehmen. Ich frage mich, ob wir in 40 Jahren auch Touristen einladen, um die Tore zu sehen.
Beide Mauern in Deutschland und in Israel haben Land und manchmal sogar einzelne Wohnbauten geteilt, haben Familien getrennt. Beide wurden und werden als Schutzwall deklariert. Im Gegensatz zur ostdeutschen Mauer wurde der israelische Schutzwall allerdings nicht in einer Nacht hochgezogen. Von 2003 bis heute wurden ungefähr 80% des geplanten Bauwerks fertiggestellt.
Was steht auf meinem T-Shirt? From Berlin to Berlin, the wall shall fall. Das ist ein T-Shirt von letzter Jahr, ich glaube, in einer Demo hier in Berlin.
Joaf, 29, ist Mathematikstudent, spielt Bass und hat ein halbes Jahr in Berlin gelebt. Ich denke darüber nach, ob die Stimmung bei den Friedensdemonstrationen meiner Eltern in den 80ern in der DDR vergleichbar war mit dem, was ich hier erlebe. Die Solidarität unter Oppositionellen, das Gefühl, einen übermächtigen Staat gegen sich zu haben.
Eigentlich ist es nicht dasselbe. Hier ist die politische Situation härter.
Die mittlerweile fast 300 Männer, Frauen, Kinder, Alte, Araber und Juden betreten den Weg, der sich einen grünbraunen Hügel hinunterschlängelt, dann wieder einen höheren Hügel hinauf bis er an einem Stacheldrahtzaun abbricht. Weiter unten klopfen Demonstranten mit Steinen auf den eisernen Zaun, der sich links und rechts in die Weite erstreckt und die Landschaft zerschneidet. Am Ende des Weges steht eine Armeeeinheit in grünen Uniformen mit Helmen und Schlagstöcken. Um die Schultern hängen Gewehre mit Tränengaspatronen und Gummigeschossen. Insgesamt sind in Bilin durch den Einsatz dieser angeblich nicht lebensgefährlichen Waffen ein halbes Dutzend Menschen gestorben. Der unbewaffnete Menschenzug erreicht gerade eine imaginäre 100-Meter-Grenze zur Mauer. Da hagelt es plötzlich Tränengaspatronen. Die Menge zerstreut sich. Nur ein paar Wagemutige bleiben vorne. Eine ältere jüdische Frau ruft: Soldaten nach Hause!
Und ich glaube, sie schießen Tiergas genau auf uns. Also bringen das stinkt wieder. Das ist gut, dann schießen sie auf sich selbst. Komm, komm, es ist lustig, das anzuschauen.
Hey, Yossi.
It's some grenades, that's... No.
Und wann ziehst du die Waffe? Du hast hier nichts zu suchen.
Mir reicht's. Ich ziehe mich zurück auf eine Anhöhe. Alles hatte so gut gepasst. Beide Staaten begannen mit Frieden und Sozialismus und sind heute bekannt für ihren Geheimdienst oder den Bau einer Mauer. Ich sage zu Nadav, einem Freund, dass es mir langsam reicht mit dem Vergleichsprojekt.
Ich habe viel über deine Theorie über die DDR und Israel nachgedacht. Spannend.
Leute sagen mir, bist du verrückt? Willst du den Hörern erzählen, das hier ist Ost-Berlin?
Früh morgens warten hunderte Arbeiter. Das ist keine gute Zeit, um die Grenze zu passieren.
Sami Mura, 29, gehört zu den christlich-palästinensischen Einwohnern Bethlehems. Er lebt und arbeitet als Architekt im Büro der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge. Das liegt in Jerusalem. Er hat ständig Probleme am Checkpoint.
Aber auch nach 7 Uhr kommt man kaum rüber. Meine Mutter, meine ganze Familie hat keine Reiseerlaubnis. Meine Schwester hat eine beantragt. Sie hat sich verlobt und wollte einkaufen.
Vielleicht sollte ich die Ähnlichkeiten besser auf die Realität der Palästinenser anwenden. Ossis bekamen auch nur selten Erlaubnis, die Checkpoints und Grenzübergänge zu passieren. Zwar haben in Israel die palästinensischen Rentner keinen Freipass, wie früher die älteren DDR-Bürger. Aber diejenigen mit den internationalen Jobs und Beziehungen kommen durch und können einkaufen gehen oder Verwandte besuchen. Diese Mauer verhindert allerdings nicht die Bewegungsfreiheit des eigenen Volkes, sondern die eines anderen. Ich versuche einen weiteren Vergleich, der sich mir aufdrängt. Die sozialen Proteste in Israel im Sommer 2011 erinnern mich an die Montagsdemonstration 1989 in der DDR. Jeden Samstag gingen tausende Menschen auf die Straßen mit Plakaten wie: Wenn die Regierung gegen das Volk ist, ist das Volk gegen die Regierung. Am 3. September war es 500.000.
Er sagt, die Generation, die in den 50ern geboren wurde, kam dahin, wo sie heute ist, wegen des sozialen Systems. Sie bekam billige, gute Bildung, ein Gesundheitssystem, bezahlbare Wohnungen oder günstige Hypotheken.
Ronen Edelmann ist Künstler und bereitet eine Installation über die Proteste in beiden Ländern vor. Er will untersuchen, ob die für ihre Rechte demonstrierenden Menschen nicht die jeweiligen Ursprungsmythen der Staatsgründung neu beleben. In Israel den sozialistischen Zionismus, in der DDR den demokratischen Sozialismus. Ronen wuchs in Jerusalem auf. Da, wo auf einer Pressekonferenz die konservative Regierung unter Benjamin Netanyahu noch ihren neoliberalistischen Kurs verteidigt.
Bibi, geh nach Hause.
Frieden und Sozialismus. Mal das eine, mal das andere. Mir schwirrt der Kopf. Warum bin ich eigentlich so oft in Israel? Warum lebt Jossi jetzt in Berlin? Die DDR-Brille lässt sich nicht mehr absetzen. Unsere Freundschaften, selbst Beziehungen stehen plötzlich vor der Frage, suchen wir die Wiederholung oder die leichte Abwandlung?
Ja, wir sind im Neues Deutschlandhaus. Der Konferenzsaal ist, wie ein Konferenzsaal auch aussehen soll, wahrscheinlich groß, leer, ganz viele Stühle und Tische und es ist ein sehr normaler Ort. Ich habe immer das Gefühl, dieses ganze Gebäude ist ein bisschen deprimierend und hat keine kuschelige Ecke.
Der Essensraum im Haus des Neuen Deutschland in Berlin wurde zu DDR-Zeiten wie das Cheder Ochel im Kibbutz auch für kulturelle Veranstaltungen genutzt. Heute beherbergt es die verkleinerte Redaktion der gleichnamigen Tageszeitung, die Rosa-Luxemburg-Stiftung und ein paar andere kleine Mietbüros junger Grafiker oder Musiker.
Ja, das erinnert mich vielmehr an die Konferenzsaale von Parteien in Israel. Ja, es macht auch Sinn, es ist auch ein Parteigebäude. Das ist weniger Kibbutz. Ich glaube, im Kibbutz gibt es etwas viel Vernachlässigtes, weniger organisiert. Ich warte, dass so die Teefrau kommt und Burekas noch verteilt für die ganze Gewerkschaftsbürokraten, die hier so Treffen haben. So sieht es mir aus. Es ist alles so, naja, entfremdet. So, die Gebäude sind vielleicht immer noch so von gleichen realsozialistischen Einflüssen, aber es ist einfach von dem Geräusche her und von der ganzen Atmosphäre, wie man sich verhält. Also man tut was ganz anderes mit dem Raum.
Und ich dachte, du würdest irgendwie rumfantasieren und sagen, so ja, klar, ich kenne das, irgendwie ein Raum, viele Leute, Essen, Stühle.
Wenn du willst, du kannst mir einen Text schreiben und ich kann das vorlesen.
Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst, aber es ist nicht, ich habe nicht dieses Gefühl.
Es ist alles so fremd, sagt Jossi. Dabei hatte ich den Plattenbau mit direktem DDR-Bezug, waschechten Aula-Räumlichkeiten, Küchennebenräumen, die heute als Garderobe fungieren, extra ausgesucht. Israel hat die Sozialismuswurzeln in mir wachgerufen. Nur, wie konnte ich den Grusel solcher Orte vergessen? Jossi hat recht, es war auch fremd. Wir sind sozialistische Flüchtlinge und Rückkehrer zugleich. Wir suchen die Wiederholung und die leichte Abwandlung. Mal Frieden, mal Sozialismus. Oder geht auch beides? Es gibt viele Projekte, die alte Ideen neu verwerten. In Israel lassen sich immer mehr Menschen von der deutschen Wiedervereinigung inspirieren. Die Einstaatenlösung wird heftig diskutiert, nachdem die Zwei-Staaten-Lösung in immer weitere Ferne rückt. Ehemalige zionistische Politiker, Professoren, ganze arabisch-jüdische Gruppen wie Eretz Yehoshua oder sogar junge Siedler von Jerusalem reden von einem Land, das vom Meer bis zum Jordan reicht. Für alle seine Bewohner.
Shalom und Sozialismus, immer bereit. Israelisch-ostdeutsche Verwicklungen und Verwirrungen. Ein Feature von Charlotte Misselwitz. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2011. Es sprachen Ulrike Schwab, Florian Seigerschmidt, Hans Bayer und Ernst August Scheppmann. Ton und Technik Ernst Hartmann und Beate Braun. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Karin Beindorf.